Willkommen zum UWorkChat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Philipp Herrmann von Brick. Viel Spaß!
Brick ist natürlich, dahinter steht natürlich eigentlich das englische Wort Brick mit I, ja, also Baustein. Wir haben ja immer gesagt, okay, wir wollen die Bausteine richtig zusammenbauen für so ein Startup. Ein Startup kreiert ja was, baut etwas, ja, hat verschiedene Bausteine und wir helfen dabei, die richtig zusammenzusetzen eigentlich. Also meine Superkraft ist im Wesentlichen Storytelling, kredibles Storytelling, und da sage ich mal zwei Komponenten, die das befeuern, ist einerseits aus meiner Sicht kreative Empathie, nenne ich das immer, also wirklich zu verstehen, okay, um was geht's und auch Lösungen kreativ zu denken, und das gepaart mit eigener Analytik, ja, und dann auch wirklich zu liefern, Zahlen zu liefern oder Logiken, Mechaniken, was du brauchst. Also kreative Empathie würde ich halt Nummer eins setzen und das gepaart mit der Analytik, aber am Ende des Tages münzt es halt in Storytelling, die Leute mitnehmen können, überzeugen können. Die Augen sind mir auch echt aufgegangen, muss ich auch selber zugeben, dass da wirklich jetzt eine Chance besteht, diese Leute, und es sind ja auch nicht so viele, die jetzt die Zeit haben und den Fokus haben, diese Leistungszentren zu bauen, mit den Leuten zusammenzukommen, in den nächsten Jahren, ja, daran zu arbeiten, dass wir das Thema schaffen. Und mit dem Thema meine ich, dass wir nicht im Breitensport sozusagen bleiben. Das ist eigentlich eine Metapher, die ich sehr gerne nutze. Und Breitensport ist natürlich extrem wichtig, ja, weil die Talente entdecken wir ja durch den Breitensport, um mal in der Metapher zu bleiben, ja. Aber was wir ja schaffen, ist jetzt wirklich so Leistungszentren, und ich sag immer, wie im Spitzensport eigentlich zu bauen, wo wir Talente identifizieren und die dann aber gebündelt und fokussiert groß machen können. Und da können wir jetzt nicht schon wieder gegeneinander konkurrieren. Also wenn du jetzt über Energy sprichst, MV wird Energy ein Riesenthema sein, bei uns auch. Das müssen wir gemeinsam machen. Ja, wir müssen das eine Startup gemeinsam, ja, groß machen dann.
Es ist Dienstag, der 24. Juni 2025, und ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel und hoste das hier. Seit 2018 darf ich mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit sprechen. Und die hat auch viel mit Innovation zu tun, und genau in dieses Thema tauchen wir heute ein. Bei mir ist Philipp Herrmann. Philipp ist Co-Founder und CEO von Brick.com, ein spannendes Startup-Ökosystem, das man aufbaut, und zwar im Ruhrgebiet, einer Region, die natürlich auch für traditionelle Industrien bekannt ist, aber dort bricht jetzt viel auf, dort entsteht ganz viel Neues, und das finde ich besonders auch interessant, weil auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gerade sehr viel entsteht, und ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Auch darüber sprechen wir übrigens, wie so die einzelnen Regionen in Deutschland Ökosysteme aufbauen, rund um das Thema Gründer und Unternehmertum, und wie man aber auch zusammenarbeiten kann, um dann am Ende sowas wie Startup Germany auf den Plan zu bringen. Wir gucken rein in die spannende Story von Philipp Herrmann selbst. Er hat Skojo mit aufgebaut. Die Eltern von euch kennen Skojo bestimmt. Das war also oder ist diese Online-Education-Plattform. Wir haben es selbst benutzt, auch mit unseren Kids. Sehr, sehr einfach, spielerisch. Konnte man dort Inhalte den Kids beibringen, oder die haben sich das besser gesagt selbst beigebracht. Dann hat er Adventure mit aufgebaut mit Philipp Depierreux, der ja hier auch im Podcast war. Also die Digital Transformation Beratung gerade für den Mittelstand, hat das viele, viele Jahre erfolgreich gemacht. Dann hat Ernst & Young Adventure gekauft 2017, dann war er da noch 4 Jahre lang Partner, und dann ist er nach Kalifornien gegangen und hat an der legendären Stanford University sich mit dem Thema Innovation beschäftigt. Was er da gemacht hat, was er da gelernt hat über Innovation und warum er zurückgekommen ist, das erklärt er uns heute. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir können extrem viel lernen über Innovation, und wir können, glaube ich, viele kleine Dinge auch anwenden, denn in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns gerade befinden, braucht es genau diese mutigen, innovativen, kleinen Schritte. Und da ist er genau der Richtige, der uns erklärt, wie das geht. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefällt, abonniert diesen Podcast, supportet das Ganze gerne auch mit einer Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Könnt ihr Sterne hinterlassen, gerne 5. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch eine kleine Rezension noch schreiben. So viel dazu. Ich danke euch. Und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Philipp Herrmann. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Philipp heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo, ich freue mich auch.
Von wo aus bist du heute zugeschaltet?
Ich bin heute zugeschaltet tatsächlich aus Essen, aus dem schönen Ruhrgebiet.
Ist das Heimat oder aktueller Ort, von dem du aus operierst?
Genau, das ist tatsächlich Arbeitsort. Meine Heimat, also ursprünglich komme ich ja her aus Freiburg, also aus dem Südwesten, genau.
Also aus dem Südwesten, wo die Sonne immer scheint, oder?
Genau, das ist das gute Image, das der Ort hat. Und es stimmt auch, dass sie oft scheint, aber ich glaube, es sind durchschnittlich nur ein paar Minuten mehr oder so.
Ja, cool. Schön, dass du da bist. Wir haben einiges vor heute und start mal ganz klassisch. Lieber Philipp, ich würde dich natürlich auch zu Beginn erstmal bitten, meiner 11-jährigen Tochter Mathilda, die das Intro einspricht, ihr mal zu erklären, was du eigentlich so tust. Was würdest du ihr sagen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, also, liebe Mathilda, stell dir vor, du willst in deiner Schule ein Gewächshaus bauen für Erdbeeren, weil du denkst, das wäre auch eine tolle Sache, wenn alle in der Mittagspause Erdbeeren essen könnten. Und du willst unbedingt dieses Gewächshaus bauen, bist ganz happy und willst anfangen und dann plötzlich gibt's ja ganz viele Fragen. Ja, zum Beispiel, okay, wer muss mir dabei helfen? Ist es überhaupt erlaubt? Brauche ich eine Erlaubnis? Welche Materialien brauche ich? Wer kann mir Geld dafür geben? Und wir sind jemand, oder was ich mache, ist, genau solchen Leuten helfen, die was Neues machen wollen und bauen wollen und so viele Fragen haben. Und damit die schnell das machen können, was sie wollen, du schnell deine Erdbeeren hast, dafür arbeitest du mit mir zusammen. Und das Lustige ist, haben wir auch in Wirklichkeit gemacht, nämlich wir haben ein Startup begleitet, die tatsächlich Erdbeeren züchten.
Ja, Erdbeer ist ein gutes Stichwort. Das kennen wir hier oben im Norden natürlich auch ganz gut. Hier oben bei Rostock in Rövershagen ist ja sozusagen die Homebase von Karls Erdbeerhof, Erdbeerdörfer. Das ging ja auch interessanterweise ganz klein los und ist dann auch mit Hilfe von Partnern zu einer richtig großen Freizeitparkgeschichte geworden, mittlerweile sogar in Kalifornien. Also spannend, was sich so ergeben kann, wenn man sich auf den Weg macht. Wir wollen uns heute natürlich erstmal auch deinen Weg anschauen und gucken, wie du auch zu deinem Thema Startups gründen und Unternehmertum gekommen bist. Vielleicht gibst du uns da mal so einen Einblick.
Ja, gut, also das hat eigentlich, gut, ist nicht eine lange Geschichte eigentlich, aber ich versuche es mal kurz zu halten. Also grundsätzlich, okay, das ist ja schön. Also grundsätzlich tatsächlich bin ich da ganz früh angefixt worden. Das ist ganz lustig. Ich war in der Schule schon im Gymnasium, irgendwann Schülersprecher. Und dann hat es eigentlich damit angefangen, dass wir den Pausenhof plötzlich den, weil es gab irgendwie einen Ausfall des Hausmeisters, wir sollten dann den Verkauf der Brötchen übernehmen. Und was wir natürlich gemacht haben, ist, wir haben dann nicht mehr nur Brötchen verkauft, sondern wir haben verstanden, Moment mal, da besteht irgendwie einiges an Potenzial für die Schülerkasse und haben angefangen, einen Kiosk auszubauen, sondersgleichen, mit Milchschnitte und allem. Und sag ich mal, da wurde ich eigentlich zum ersten Mal wirklich angefixt nach dem Motto, oh, wow, da gibt mir jemand was. Und ich kann da mit 16 Jahren oder was auch immer war, plötzlich was ganz neu gestalten und da entstehen halt Ergebnisse. Ja, plötzlich hatten wir eine Schülerkasse von 1.500 Euro. Und das war so ein, eigentlich, glaube ich, wirklich, ich denke da heute noch zurück, ne, wo man gesagt hat, da hat einem Vertrauen geschenkt einerseits und auf der anderen Seite konnte man halt schnell testen und umsetzen. Und weitere da wirklich berufliche Sachen.
Also ein Erfolgserlebnis.
Ja, gehabt. Ein Erfolgserlebnis gehabt, genau, richtig und auch relativ schnell. Ne? Also und auch Feedback bekommen, positives. Das Produkt war halt auch gut. Klar, okay, die Eltern waren ein bisschen skeptischer, ja, aber wir mussten dann ja auch andere Dinge tun. Also man kann das wirklich ganz, ganz nett eigentlich beschreiben. Was passierte nämlich dann? Natürlich, die Schüler waren happy, aber was war natürlich voll? Der ganze Schulhof war euch voll mit Müll plötzlich. Ne? Ist ja auch schlecht. Also aus heutiger Perspektive Zucker und Müll, ne? Ist ja klar. Also ich als Elternteil jetzt, Gott im Himmel. Aber damals, und dann mussten wir also tatsächlich einen Mülldienst einführen und haben aber dann halt auch wirklich Schüler motiviert. Die haben dann wieder Freisachen bekommen. Die haben dann den Müll entsorgt danach sozusagen. Das ist plötzlich ein ganz System entstanden. Vorher waren da irgendwie so ein paar Brötchen ausgelegt. Und das war also schon wirklich super interessant und super spannend, mit natürlich auch mit Konflikten und allem, mit der Schulleitung. Aber wir haben es durchgezogen dann. Das blieb dann auch sehr lange. Ja.
Weil das wäre doch cool, wenn noch mehr Schülerinnen und Schüler entdecken könnten, wie interessant Unternehmertum sein kann. Und es bringt ja auch nicht so viel, nur darüber zu lesen oder etwas zu hören, sondern man muss es ja irgendwie erleben und mal erfahren.
Ja, also total. Ich glaube, das berichten ja auch wirklich ganz viele, dass sie dann irgendwann angefixt wurden von irgendeinem Moment, ne, oder einer gewissen Erfahrung, weil dieses theoretische Lernen, sage ich jetzt mal, oh, das kann man ja so oder so machen, das kann schon mal einen inspirieren, aber es bringt relativ wenig. Ich glaube auch, man muss eigentlich relativ schnell ausprobieren, ja, und auch dann auch sozusagen dieses Feuer irgendwann spüren, oh wow, ich kann so stark gestalten, dann aber auch selber merken, will ich das eigentlich? Nicht jeder will ja auch gründen. Das ist ja auch ein Risikothema oder man ist auch plötzlich, man hat Exposure zu Leuten, die einem Positiv-Feedback geben, aber halt auch zu Leuten, die einem Negativ-Feedback geben und will man das eigentlich? Und das geht natürlich nur durch Doing. Auf dem Papier ist ja erstmal alles super. Ja. Genau.
Ja, und ich glaube, so kann man ja junge Leute eigentlich heute auch motivieren und bewegen, indem man ihnen Freiräume gibt und indem man sagt, Leute, entwickelt doch mal ein paar Ideen, schaut doch mal, was könnten wir hier tun. Also ich erinnere mich da konkret an ein Projekt an unserer Schule, da ging es um Nachhaltigkeit, da hat man gesagt, was glaubt ihr, sollten wir hier tun? Und dann sind die losgelaufen und haben ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Also da geht es dann nicht nur um Geld, sondern um eine ganz andere Motivation. Nur man muss die erstmal machen lassen und vielleicht müssen wir da auch als Eltern irgendwie noch mehr unterstützen.
Okay, das ist nicht eine gute Frage, wenn wir jetzt hier im Kinder fast schon, naja, vielleicht Erziehungs- oder Förderungsbereich sind. Also ich glaube, natürlich ist die Schule ein toller Ort. Und ich hoffe, meine Tochter ist jetzt erst in der Grundschule, erste Klasse. Ja, ich hoffe, dass eben in weiterführenden Klassen auch diese Projektarbeit und so zunehmend, vielleicht auch unternehmerisch-gestalterische Projektarbeit zunehmend sozusagen gemacht wird. Auch wenn ich natürlich skeptisch bin, was ich so höre von Eltern, die natürlich eher sagen, naja, so ganz ausgeprägt ist es jetzt nicht. Also ich glaube, man kann da sehr, sehr, sehr viel tun. Ja? Und als Eltern...
Deswegen sage ich ja, die Eltern, glaube ich, dürfen da gern mit reinkommen in dieses ganze Aufgabengebiet. Das kann man nicht nur an die Schule delegieren sozusagen. Ich hatte zum Beispiel auch mal die Idee, warum machen wir nicht mal so eine Art Job-Pitch, in dem die Eltern ganz kurz mal wie in einem Elevator-Pitch vorstellen, was sie beruflich tun und so den Kids auch mal vielleicht ein bisschen Appetit vermitteln auf Arbeit und Projekte. Und du hättest ja zum Beispiel auch einen interessanten Background mit Startup-Szene, den du vermitteln könntest.
Okay, also das finde ich jetzt mal einen guten Impuls. Da habe ich jetzt, würde ich jetzt behaupten, noch keine besonderen Aktivitäten ausgebaut selbst. Aber einen Impuls zu sagen, okay, lass uns doch mal selber mehr einbringen. Ne? Und nicht nur die Schule immer bitten und fragen, sondern sagen, man bietet vielleicht mal innerhalb einer AG oder was auch immer was an. Ja? Also das finde ich jetzt einen sehr guten Impuls. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also wir wollen ja das Gleiche eigentlich an den Universitäten machen. Das ist ein bisschen Sprung jetzt fast forward, aber auch da, sage ich mal, ist ja uns eine unserer Hauptziele oder Forderungen, dass viel früher schon während dem Studium Praxisleute reinkommen. Ja, als Vorbilder, aber auch als Verbündete sozusagen, wenn dann was gemacht werden soll. Und da kann man natürlich jetzt genau mir die Antwort geben, die du gegeben hast. Ja klar, aber dann können wir es doch eigentlich auch selber schon in der Schule machen. Das finde ich gut. Das nehme ich schon mal als Impuls mit heute. Ja, absolut. Ja.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir Eltern Role Models sein können. Wir haben so viel Erfahrung gesammelt, wir haben vielleicht verschiedene Jobs schon gemacht. Wir können unseren Kindern doch eigentlich mal vermitteln, nicht nur wie wir da hingekommen sind, sondern welche Kompetenzen es auch braucht, um da heutzutage irgendwie erfolgreich zu sein. Also eigentlich das, was wir im Podcast machen hier, das müsste es auch in der Schule geben, finde ich. Das ist jetzt mal mein Pitch hier an dieser Stelle, sodass wir den Kindern überhaupt die Möglichkeit geben, sich das vorzustellen. Also ich weiß nur, als ich in der Schule war und überlegt habe, wo geht die Reise hin, ich hatte keine Ahnung. Meine Eltern wussten auch nicht so recht, wie sie mir da helfen können. Ich war der Erste, der Abi gemacht hat. Aber wenn es so eine Runden gegeben hätte und heute können wir irgendwie eine Videocall-Session machen, in der Eltern mal ganz kurz vorstellen, was sie so tun und warum das cool ist, das könnte helfen, glaube ich.
Ich finde es gut. Es gibt ja, glaube ich, auch schon in den frühen Klassen immer diese Erfahrungswoche oder Praxiswoche. Und ich meine, ich glaube, wenn man das darum ausbaut ein bisschen, dass die Kinder dann auch wirklich erstmal konkret was tun, dann nochmal reflektieren und dann das auch als Anlass nimmt, vielleicht, dass es nicht irgendwann kommt, mal so als Woche und dann ist es ja schon wieder verflogen, dass man das wirklich vielleicht daran andockt. Also ich finde es eine sehr gute Idee, weil also ich ja nämlich auch, als ich als Schüler, ich hatte auch wirklich keinen Plan, was ich eigentlich machen will. Ja, dann habe ich halt BWL studiert. Das war sozusagen die Lösung.
Um Zeit zu schinden, oder was?
So ungefähr, ja. Gut, damals war ich auch noch, ich war ja ein Jahr Zivi auch im Kindergarten. Und das hat mir auch geholfen, muss ich sagen. Also dieses Sozialjahr, da wird ja drüber gestritten jetzt wieder, aber grundsätzlich war das eine ganz, in meinem Fall zumindest eine tolle Erfahrung, um noch mal ein bisschen Zeit zu haben. Ne?
Es gab bei uns auch noch so eine Zivi-Fahrt, also Zivis aus ganz Norddeutschland. Man konnte sich dann so anmelden, das war so eine Art Freizeit, eine Woche. Alles komplett gesponsert, alles for free. Und dann sind wir irgendwie nach Polen gefahren, in so einen Nationalpark. Dann hieß es tagsüber wandern und abends feiern. War gut.
Ja, es ist ja wieder auf dem Tisch irgendwie, ne? Und ich glaube, einige machen das ja auch freiwillig, dieses soziale Jahr. Aber jetzt so systematisch. Ich meine, wenn man an unsere Systeme denkt, viele haben da ja auch in Altenheim, Pflegeheim gearbeitet und anderen ins Krankenhaus. Die haben mit Krankenwagen gefahren. Ja, diese. Und ich sag mal, das ist sicherlich, ich finde, es ist schon wert, natürlich wieder über sowas nachzudenken. Ne?
Ja. Wie hast du dich denn innerhalb deines Studiums orientiert, in welche Richtung du gehen willst?
Ja, also ich habe, also grundsätzlich, genau, also BBL fängt erstmal relativ breit gestreut an. Es war ja auch ein Diplomstudiengang. Ich habe dann relativ früh gewusst, ich will irgendwas mit Menschen machen. Das hat mich einfach interessiert, Psychologie, sag ich mal, Marketing und Psychologie als Schwerpunkte mal so belegt. Ich wurde auch inspiriert tatsächlich von Mitbewohnern. Ich war in einem Studentenwohnheim, klassisches, irgendwie, keine Ahnung, achtstöckiges Gebäude. Ja, 10 Quadratmeter Zimmer gefühlt oder vielleicht auch for real. Und wurde inspiriert eigentlich von diesen Geisteswissenschaftlern, ja, muss ich echt sagen. Ja, also die Gespräche am Abend etc., die waren halt schon auch interessant. Da war mal ein Philosoph dabei, Psychologie. Und eigentlich habe ich mich orientiert, weil ich von anderen gelernt habe oder halt inspiriert wurde, ja, ganz klar. Genau, und dann habe ich halt gemerkt, okay, das gefällt mir auch. Das Zahlen wollte ich immer. Ich habe dann Finanzen als Spezialisierung gemacht, aber eben auch Psychologie und Marketing als Nebenfach. Und das war dann die Kombination, genau, ja.
Und wie bist du dann konkret vorwärts gegangen? Viele haben ja dann Praktikum gemacht, Praktikum um Praktikum. Es gab ja sogar die Generation Praktikum.
Ja, also total. Ich habe also einerseits bei der BASF, habe in Mannheim studiert, ja, und die ist ja gegenüber dann sozusagen in Ludwigshafen die BASF als größter Arbeitgeber. Und da war ich Werkstudent lange. Das war auch sehr interessant, Spezialweichmacher und die ganze Produktion mal kennengelernt. Bis heute finde ich eigentlich eine tolle Erfahrung, weil ich da wirklich mal gesehen habe, wie diese Anlagen laufen und natürlich kleinere Sachen gemacht hat in Excel und so weiter. Aber das war eine tolle Zeit. Also da habe ich, glaube ich, schon sehr stark geschnuppert an dem Thema wirklich so Industrie, das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich ein zweites Praktikum gemacht über dieses Thema Psychologie, Marketing bei Unilever in Hamburg, bei Pfanny. Und was war da cool? Und das hat mich also auch total geprägt. Das war natürlich dieses totale consumer-oriented thinking. Ich meine, die machen das ja par excellence, worüber wir im Startup-Bereich irgendwann angefangen haben, so nach dem Motto mit Design Thinking etc. Ja.
Waren die da schon in diesem neuen spektakulären Bürogebäude in der Hafen City?
Nein, das war noch leider das alte Gebäude. Ja, das war auch nett, aber ja, es war sogar noch davor.
Ich habe nämlich zufälligerweise heute Morgen schon einen Call mit jemandem gehabt, der an der Entstehung dieses spektakulären Hauses mitgewirkt hat. Ja. Und es hat ja sogar einen Preis gewonnen als irgendwie bestes Bürogebäude oder so zu der Zeit.
Jetzt sagst du auch noch das, habe ich das verpasst. Ja.
Ja, und wie bist du dann konkret weitergekommen? Man muss sich dann ja irgendwann überlegen, wo bewirbt man sich?
Ja, genau. Also das ist dann so, dass ich tatsächlich überlegt hatte, dort anzufangen oder mich zu bewerben bei Unilever erstmal, weil ich gesagt, wie gesagt, dieses schnell drehende, consumer-oriented Entwickeln von Produkten total interessant fand. Dann war aber so ein, ich glaube von MLP gab es so einen Tag, irgendwie Talent Day oder sowas in Heidelberg, glaube ich, war das. Und dann bin ich da hin und dann gab es dann so unterschiedliche Firmen, Lufthansa, Bertelsmann und andere, wo man so Tests gemacht hat und so. Und das fand ich natürlich dann irgendwie auch spannend. Da ist dann tatsächlich so, durch Zufall war ich halt in so einem Test auch bei Bertelsmann und dann haben die gesagt, tät das mal auf, fanden wir irgendwie so ganz gut. Ja, so. Und dann hat mich die angesprochen, die damalige die Frau Schremper, die das verkleidet hat, der gesagt, pass auf, komm doch mal, mach doch nochmal ein Praktikum bei uns oben. Und das war eben auch in Hamburg und Hamburg fand ich auch cool. Ja? Und dann habe ich tatsächlich nochmal in so einer Strategieabteilung von Bertelsmann ein Praktikum gemacht und dort dann ein Startup-Projekt begleitet. Das war noch nicht ausgegründet, aber es wurde angefangen. Und das war eigentlich eben super, weil das war so irgendwie Konzern, total Pro-Style alles auch. Ja? Aber es ging direkt darum, irgendwas Neues zu gründen. Ja, das war sofort die Aufgabe, darüber nachzudenken. Und dann haben die mich damit gecatcht eigentlich.
Und hab dann, also ein Startup im Unternehmen sozusagen.
Genau. Also wirklich, später wurde das dann Skojo, eine echte Ausgründung des Konzerns. Das hat aber 2 Jahre gedauert. Fast forward, also ich war halt bei Bertelsmann, habe dann dort wirklich auch dieses Unternehmen mit ausgründen dürfen. Das war eine super Erfahrung und wusste dann, okay, also das ist was für mich. Ich will es aber eben, also nach 4 Jahren, 5 Jahren im Konzern, außerhalb des Konzerns machen. Und vielleicht ganz kurz, wie kam ich dazu? Ganz schnell, ich war tatsächlich auf einer Fortbildung wiederum dieses Konzerns, nämlich bei INSEAD, bei so einem Benefit eigentlich, Fortbildung, habe dort dann die MBAler kennengelernt. Aber es ist trotzdem wichtig, es war jetzt auch nicht auf dem Reißbrett, sondern es war wieder so eine Inspiration eigentlich durch andere. Wenn ich mal so drüber nachdenke, ist das, glaube ich, irgendwie so ein Thema, das sich bei mir durchzieht, gefühlt. Und da wurde ich dann inspiriert von einfach den Leuten, die da waren. Ich so, oh cool, also mit so Leuten mich austauschen und was vielleicht dann zu gründen mal, das macht irgendwie Sinn. Und habe die Bewerbung vorbereitet und dann irgendwie gemerkt, naja, dann kann ich eigentlich direkt mich auch in den USA bewerben. Ja, und da habe ich mich tatsächlich in Harvard, in Seattle, in Stanford beworben und wurde halt dann genommen und habe mich dann für Stanford entschieden, natürlich als Herz des Gründertums und von Innovation. Genau, und habe dann dort knapp 3 Jahre verbracht, in Stanford MBA gemacht, genau, und gleichzeitig eben dieser MBA ist ja dann ganz anders ausgelegt als jetzt das, sag ich mal, die Hochschulen natürlich in Deutschland. Er ist sehr praxisorientiert, ja, also hatte wirklich ganz viele wirklich Lecturer, die selber VCs waren, Partner bei Benchmark Capital, habe dann mit denen Projekten gemacht innerhalb des Kurses. Da, also das war eine ganz konkrete Zeit, wo ich mit Venture Capitalists einerseits eben Projekte machen konnte, das total tief kennenlernen konnte, aber halt über die Uni, ja. Und auf der anderen Seite war ich an der D-School und die D-School ist so praktisch eines der Herzstücke der Innovation, wo auch aus von unterschiedlichen Fakultäten die Leute zusammenzukommen, um zu gründen, Innovation voranzutreiben und wurde dort auch also sogenannter D-Leader. Das heißt, ich habe dann andere ausgebildet darin, wie man Design Thinking und Lean Startup lebt, sozusagen. Genau. Und da, also daran merkst du schon, das ist also für mich eine Art krass praxisorientierte Fortbildung.
Ja, das glaube ich. Was passierte denn gerade so zu der Zeit im Silicon Valley in der Startup-Szene? Das hast du ja alles hautnah miterlebt.
Ja, also das war natürlich so ganz frühe Zeiten aus heutiger Sicht, aber es war natürlich interessant. Das iPhone war gerade so ein paar Jahre da sozusagen.
Und wann warst du genau da?
Ist 2010 bis 2012. Und das, also das iPhone war ein paar Jahre da und da fing es aber an, dass das so richtig genutzt wurde von Social Media. Also Facebook war auch gerade erst da. In Deutschland hatte ich mir gerade einen Account aufgemacht. So, also es war da so eine Zeit, wo man noch bei Xing war und so auch. Also Entschuldigung, wahrscheinlich sind noch einige bei Xing, das soll nicht falsch verstanden werden. Ich war damals noch bei Xing. Und dann kam LinkedIn. So. Und dann kamen aber die großen Dinger. Instagram ist tatsächlich live gegangen, glaube ich, 2009 oder 2010 erst. Also vorher schon gegründet, ja. Und Instagram natürlich als wahnsinniger Push drüben schon. Bis es hierher kam, ist immer 2-3 Jahre später. Ne?
Ich erinnere mich.
Und dann kam Uber.
Ja.
Uber.
Die waren ja auch ewig gegründet. Nur iPhone-only. Ich war nämlich in der Android-Welt dauerte das, bis die alle auch überall verteilt waren. Ich war nämlich damals in Hamburg auch in dieser Web 2.0-Welt und wir waren mega geflasht von allem, was da so kam aus dem Silicon Valley.
Nee, und es war wirklich die neue Welle, ne? Also wirklich Social Media pur. Das war schon, meine Frau, heutige Frau hat gearbeitet dann in der Zeit bei einem Social Media Startup, das dann von Yahoo gekauft wurde. Die haben auch Bildersharing gemacht und also es war unglaublich. Also alle haben sowieso am Thema Foto gearbeitet, ja? Also und dann hat es halt Instagram irgendwie geschafft. Also die Geschichte ist halt dann schon so, dass auch einfach unglaublich Tausende dran arbeiten auch. Das stellt man sich ja immer so vor, da hat es ein Team, hat sich überlegt und groß gemacht. Das ist aber nicht so. Eins setzt sich halt durch. Ne? Und das waren eigentlich die Zeiten. Ne? Genau, also Social Media und dieses Thema Uber, also tatsächlich Nutzen von anderen Assets, Airbnb. Ja, dieses Thema, andere haben Assets, also Privatleute haben Assets und ich nutze die nur als Plattform. Also ein Uber-Driver hat ja ein eigenes Auto und der schließt sich halt die Plattform an. Ich kaufe aber nicht unbedingt die Autos. Und bei Airbnb wissen wir alles Modell.
Es war auch so die Zeit, in der Christoph Käse geschrieben hat über Silicon Valley. Ich erinnere mich da an einige Bücher. Silicon Germany kam dann, glaube ich, auch noch. Aber ja, erzähl uns doch nochmal, wie dich diese Zeit geprägt hat, welche Erfahrungen du dort im Besonderen gemacht hast, die du hier ja in Deutschland so hättest nie machen können.
Ja. Also am meisten, also auch da erneut, es kommt halt auf die Leute an, die du triffst, ja, und mit wem du dich umgibst. Also es ist ja immer dieser alte Spruch, du bist der Durchschnitt der Leute, mit denen du dich umgibst. Auf Englisch klingt er ein bisschen besser.
Wie so oft.
Und ich glaube, so ist es auch. Also tatsächlich glaube ich da auch total dran. Zum Thema Kinder auch nochmal, ich gehe jetzt nicht zurück, aber auch da kann man auch als Elternteil was machen, finde ich. Also im Sinne von, also ich werde halt sehr stark durch die Leute beeinflusst, die mich umgeben, die mich sozusagen eine Ambition mir vorleben, auch ein bisschen. Oh, wow, was machen die denn eigentlich? Oder warum mache ich das nicht auch? Mhm. Und auf der anderen Seite dann eben auch, sag ich mal, durch konkrete Gespräche einfach Insights auch geben, ehrliche. Ja? Und ich glaube, das ist halt im Silicon Valley krass ausgeprägt. Unglaublich viele Leute machen etwas und zwar mit einer hohen Ambition, also nach dem Motto Conquer the World, ja, mit dem Produkt. Das ist also schon mal unglaublich inspirierend und dann teilen die halt auch enorm. Also enorm, was sie machen. Das kann ja auch manchmal nerven, ja, so an der amerikanischen Kultur.
Weil egal, ob du es wissen willst, du kriegst halt die Story, ne?
Genau, aber auch wirklich ehrlich teilweise, ja, also woran sie scheitern. Natürlich haben die immer diesen Shiny und alles top, 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 aber wenn du, sag ich mal, dann in diesem Class-Kontext bist, also in Stanford, dann hast du halt schon diese Umgebung, wo du ja ehrlich auch über die Pains sprichst und was funktioniert nicht und was sind meine Sorgen. Und in Stanford besonders geht es ja auch nochmal ganz stark um Emotionen, witzigerweise. Ja, also ich hatte dort ja Klassen, wo wir alle geweint haben. Das hat sich jetzt total ein bisschen vielleicht cringy an für den einen oder anderen, aber diese ganze Spannbreite eben von, we're gonna conquer the world zu, ich bin eigentlich total frustriert und fast schon zweifelig an mir selber und heule deswegen in der Klasse. Ja, diese Spannbreite, okay, das war natürlich, also das kriegst du natürlich im Leben jetzt so einfach nicht nochmal. Kannst du im beruflichen Kontext ja gar nicht umsetzen. Ja.
Musik. Seit 2018 spreche ich hier mit neugierigen, mutigen und optimistischen Changemakern. Viele haben ihre Geschichten hier erzählt und haben wiederum viele, viele Hörer und Hörerinnen inspiriert, etwas Neues zu wagen und etwas anzugehen. Und ich habe in den letzten 7 Jahren so viel über Storytelling gelernt, angefangen bei der Frage, wie positioniert man sich? Wie erzählt man eine Geschichte so, dass man Aufmerksamkeit erregt? Bis hin zu der Frage, wie bauen wir Vertrauen auf in Richtung Kunden und Kundinnen, aber auch in Richtung Mitarbeitende? All dieses Wissen möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich habe ein neues Storytelling-Sparringsprogramm aufgelegt und das Gute ist, ich möchte euch eine Session schenken. Schaut vorbei auf meiner Website gabrielrath.com. Auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Dort gibt es direkt den Link. Schreibt mir einfach, meldet euch bei mir. Eine Stunde nehme ich mir Zeit, damit wir in eure Story schauen und gucken, was jetzt dran ist. Und ich gebe euch alle meine Tipps. Ihr könnt mich 60 Minuten ausquetschen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch weiter einzusteigen. Ihr könnt auch über einen längeren Zeitraum mit mir zusammenarbeiten. Wenn ihr sagt, ihr möchtet für eure Company die Geschichte in Richtung Zukunft jetzt auch neu aufstellen, dann ist es, glaube ich, jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich freue mich, von euch zu hören. Und jetzt springen wir wieder rein in die Story von Philipp Herrmann. Viel Spaß. Da überhaupt dieses ganze Großdenken, das haben wir ja hier nicht so gelernt. Das ist, glaube ich, dort schon wesentlich. Das Zweite, was ich so beobachte, was drüben mehr ist, ist so dieses mit Koinzidenzen rechnen, ja. Also auch unterwegs sein, zufällige Begegnungen. Deswegen erzählt man ja auch allen die Story, weil wer weiß, wer noch wen kennt. Und das Dritte ist irgendwie so diese All-In-Mentalität. Also in Deutschland ist es ja so, wir gucken mal, wir haben dann aber noch einen Plan B. Also zur Not lassen wir uns halt wieder anstellen. Und es kommt mir fast so vor, als ob dieser Plan B schon Teil des Plans A ist sozusagen. Und in den USA ist es dann, glaube ich, eher so in der Gründerszene all in. Wenn nicht, scheitern, lernen, weitermachen.
Ja. Genau, also es ist hier manchmal so ein bisschen so ein Side-Hustle oder man macht es und sagt aber, okay, wenn es nicht klappt, mache ich das. Hier ist übrigens und parallel, sag ich mal, damit verbunden, auch das Thema, dass bei uns, wenn du zum Beispiel eine Tech entwickelst, sehr schnell in so ein Servicegeschäft abdriftest oder so Projekte machst und dann eigentlich happy bist, anstatt so eine Core-Tech zu bauen, wo du einfach länger brauchst. Das liegt natürlich an deinem Umfeld hier auch, ne? Und dort ist es absolut so. Also ich gebe dir total recht und es hat aber natürlich auch Gründe. Und einer der Gründe ist, dass es dort halt wirklich ein Hauptberufsweg ist. Wenn du dort was machst und scheiterst, wirst du sofort, wird es als Weiterbildung wahrgenommen und das nächste Startup spricht dich an. Wenn du im richtigen Feld was machst, ich nehme jetzt mal im Medizinbereich, in den 2 Jahren, denen du das machst, da geht es nicht nur darum, dass dein eigenes Produkt was wird, das ist natürlich das Hauptziel. Aber wenn es nichts wird und du gut bist, dann hast du krasse Kontakte gemacht. Alle werden sagen, wow, du hast echt was versucht, komm doch jetzt zu uns dazu. Oder das heißt, du bist eigentlich, das ist, man müsste sich fast vorstellen, wie so eine Art virtuelle Großfirma, alle Gründer zusammen. Ich sage mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon ein bisschen so, dass du immer aufgefangen wirst, immer neue Opportunities hast, immer angesprochen wirst und auch die VCs, Investoren natürlich viel mehr bereit sind, einen gescheiten Unternehmer zu sagen, okay, komm, nimm mal lieber den, der hat es schon mal falsch gemacht.
Ja. Ja, und interessant ist natürlich auch, was heißt falsch, ne? Also ist ja auch die Frage, wann man am Start war. Das hat ja ein bisschen auch was mit Timing zu tun, oder? Also manch einer war vielleicht wirklich zu früh mit seiner Idee?
Ja, also ich meine, also gut, hast mich erwischt, ne? Also hast du
ja, aber absolut wir sind recht. Uns ja einig, oder?
Ja, nee, aber ist ja gut. Ich finde es trotzdem gut, das so auch anzusprechen. Also du hast recht. Also natürlich ist das Thema, macht man wirklich auch Fehler, natürlich, aus dem man halt einfach lernen muss. Das ist dann schon die Hoffnung, dass das nicht nochmal passiert wird, gemacht wird. Und auf der anderen Seite ist das Thema Timing natürlich enorm. Die meisten Startups drüben, die ja sehr erfolgreich sind, gibt es ja ganz viele Beweise dafür. Die sind ja sozusagen Startup Nummer, keine Ahnung, 18 oder so.
Ja, die auf dem Thema, ja.
5 Jahre vorher hat es schon mal jemand gemacht. Und dann kam aber Technologie, also zum Beispiel jetzt iPhone zusammen mit genug Userschaft, um ein Social-Media-Ding draufzusetzen. Ne? Also das muss irgendwie zusammenkommen.
Ja, aber es muss vorher auch was passiert sein, oder? Der Boden muss sozusagen vorher ein Stück weit bereitet worden sein. Ja. Wir erinnern uns ja alle an diese legendäre iPhone-Präsentation von Steve Jobs. Are you getting it? Ja, diese Stelle. Und dann zieht er das raus und erklärt, woraus es kombiniert wurde. Also es gab schon viel. Und es wird ja immer so als absolute Innovation, als Gamechanger gefeiert. Das ist es natürlich auch, aber nur, weil es eben schon gewisse Komponenten gab, die dann neu zusammengeführt wurden.
Ja, genau. Also und ich glaube, das macht es eben auch schwierig manchmal, ja, dass du natürlich nie, dass du diese Timing-Frage ist etwas, wo man einfach dranbleiben muss, sag ich mal so. Daran glaube ich auch generell. Es ist auch ein Timing, die richtigen Leute zu treffen, ne? Also deine Mitgründerinnen oder Mitgründer. Auch das haben die gerade Zeit. Sind die gerade in der Lebensphase, wo sie es auch machen wollen? Genau, dann das Produkt und dann der richtige, auch manchmal Investor, ne? Hat der gerade schon alles investiert aus seinem Fund oder ist der gerade offen zu sagen, ich probiere es nochmal, weil ich am Anfang stehe? Und dieses Timing wirst du ja nie komplett planen können. Und ich glaube, der Hauptansatz ist eben dort, und das passiert eben dort, mehr als hier, glaube ich, dranbleiben. Ja, Exposure, Ideen, testen, schnell und auch schnell testen, Timing stimmt nicht, weiter geht's. Genau, also das war noch, ich glaube, ist ein interessanter Punkt, den wir hier nochmal finden.
Ja. Und eher rausgehen, oder? Wir sind ja hier immer so am liebsten 100%, 120% und dann gehen wir raus und dann ist der Markt aber schlimmstenfalls schon weiter. Also wir müssten eigentlich mit 80 raus.
Genau, das habe ich schon vor 10 Jahren berichtet und es frustriert mich auch. Ich sehe auf... Also das sind so diese Geschichten, die mich auch nerven gleichzeitig, weil das habe ich schon vor 10 Jahren natürlich erzählt und wenn ich das jetzt wieder sehe auf LinkedIn, denke ich so, ja genau, also es ist halt immer noch so und ich habe immer damals eine Folie gezeigt, wo wir uns so abfeiern für 80-20 und ich glaube, die Gründerszene da drüben, die macht wirklich 20-80, also wirklich, ja, die geht raus mit 20% und dann kriegt die so eine auf die, sorry for the wording, Fresse, ja, weil es so schlecht ist, aber die sagen dann, okay, verstanden, woran liegt's? Und bauen weiter, ja, und das ist denen auch nicht peinlich oder so, ne? Also deswegen, das ist also fundamental ein Unterschied in der Mentalität und das kriegen wir auch nicht so schnell raus, ja, das muss man auch zugeben, also aber wir können aber nicht dran arbeiten, ne, das ist ja logisch. Ja.
Auch nochmal das Thema Social Media, du hast schon Xing angesprochen, die sind dann ja übrigens auch nochmal in dieses Unilever-Gebäude eingezogen, in dem du nicht warst, aber okay. Spaß beiseite, das ist ja leider so nie entstanden, ja. Es gab nie eine europäische ernstzunehmende Geschichte, also kein soziales Netzwerk, das international relevant gewesen wäre. Dabei wäre das so wichtig gewesen oder wäre es eigentlich immer noch. Also wenn man sich ex-Twitter und alles anschaut, was das für eine Relevanz für Wirtschaft und Gründerszene und alles hat.
Ja. Also ich glaube, die Antwort ist, dass es relativ einfach ist. Es hat mit viel mit eben Geschwindigkeit und Geld zu tun. Ja? Also ich glaube, das System in den USA ist einfach dafür equipped schon. Es hat einen riesen Vorsprung. Es ist Teil des Systems. Selbst Rentenfonds investieren ja dort in Venture Capitalists. Das heißt, wenn dort etwas funktioniert, dann haben die einerseits auch hier die Mentalität nochmal, conquer the world, ganz klar. Also allein schon die Mentalität, dann aber eben auch diesen Geschwindigkeits-High-Risk-Speed, ja, und Money. Das sind also, ich glaube, das reicht schon. Also das ist ein anderer Spruch. Also zum Beispiel dort heißt es immer, Speed is more important than control. Ja, das würde bei uns ja niemand so unterschreiben. Nee, und dann unter der Prämisse auch noch 100 Millionen einlegen. Ja, also ja, wer wird das hier machen? Also das heißt, ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte. Ja, und das wiederholt sich natürlich immer wieder auch. Das kann man nicht anders sagen. Wir verbessern uns da, glaube ich, auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht etwas, wo man sagt, ja, das war damals so und heute ist ja schon wieder alles viel besser oder so. Es ist null. Wir sind immer noch, glaube ich, in dem gleichen Spannungsfeld, dass wir das nicht schaffen, das zu replizieren, diese wesentlichen Kompetenzen und Capabilities, die die drüben haben. Ja. Wir arbeiten aber dran, ganz klar. Ja.
Gab ja dann auch so einen richtigen Silicon Valley Startup-Tourismus. Ich erinnere mich da an Geschichten, die natürlich von den Medien aufgegriffen wurden, gibt es natürlich immer noch so einen Tourismus, aber der ist, glaube ich, mittlerweile global findet der statt. Also natürlich auch in China, Israel, Dubai, Abu Dhabi. Guckst du dir das an? Schaust du, was da auch passiert? Fährst du da auch hin?
Ja, also natürlich. Also das müssen wir ja auch machen. Ne? Wir müssen natürlich verstehen, wie die einzelnen Ökosysteme funktionieren. Ich glaube, so die übergreifenden Kompetenzen sind dann auch ähnlich. Ne? Also auch da geht es ja um Geschwindigkeit und Geld häufig. In China geht es natürlich auch viel um dann die Themen Regulatorik, dass da mehr geht teilweise. Teilweise staatliche Unterstützung dort natürlich auch extrem. Ja, da geht es dann um Geld und Regulatorik sehr stark. In Israel ist natürlich das Thema Militär der große Einflussfaktor. Das heißt, die Innovation da sehr stark getrieben wird durch militärische Innovationen, die aber dann übertragen werden in den Zivilbereich. Das heißt, ich glaube, es gibt überall diese Spezifika natürlich. Aber im Wesentlichen sind es doch, muss ich sagen, auch wieder, also genau, es gibt beides. Es gibt eben diese ähnlichen Themen, die wir überall sehen, wie Gründertum erfolgreich ist. Und dann hat halt jede Region so ihre Stärke und ihre Spezifika, wie sie es vorantreiben.
Ja. Ja, dann lass uns wieder nach Europa schauen, denn deine Reise ging dahin wieder zurück, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass du dich dort auch schon ganz gut drüben eingelebt hattest.
Ja, Ja, gut, also verliere ich gerne ein paar Worte dazu. Also am Ende, es war eigentlich nur eine kulturelle Entscheidung. Ja, also meine heutige Frau und ich waren eben drüben. Wir haben das dort total genossen. Es war eine schöne Zeit. Aber ich sag immer, es irgendwo dieses Berlin und dann mit dem Bierchen und Döner auf der Wiese sitzen können und diese, sag ich mal, verrückten Leute, die damals verrückten Leute in Berlin sozusagen zu sehen, das war so ein Thema, das hat uns irgendwie auch irgendwo nochmal neu inspiriert dann sozusagen. Und natürlich haben wir Familie und Freunde in Europa, das ist ja auch wichtig, in einem gewissen Lebensabschnitt nimmt das ja auch zu an Bedeutung. Plus natürlich, dass Berlin natürlich ein Hotspot war damals und ein entstehender Hotspot für das Thema Startup. Ne? Also ist ja nicht. Das heißt, wir haben uns ja nicht entschieden, direkt zurück nach Freiburg zu ziehen, so ungefähr. Sondern Berlin war natürlich dann auch der Hotspot aus unserer Sicht. Und
13 war das, ja?
Genau.
Das war dann ja auch noch so die Zeit, in der viel über die Samwer-Brüder geschrieben und gesprochen wurde, die Gründerszene, ja. Berlin so als Startup-Ökosystem, Soundcloud.
Ja, also mit Samwer, das ist eine eigene Geschichte. Als ich 2010 rüber bin nach Stanford, da war die Entscheidung eigentlich zwischen Groupon, Zalando oder Stanford sozusagen. Das ist natürlich jetzt in Hindsight, kann man jetzt darüber lang debattieren, was jetzt besser oder schlechter war. Ich glaube, für mich als Person war Stanford, ich mache mir da no regrets, also zero regrets. Ist natürlich auch dann Gott sei Dank, die Route ist ja auch ganz gut gelaufen dann. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem eine spannende Weggabelung, die es da so gibt, sag ich mal. Und als ich zurückkam, ich habe den Oliver Sommer damals auch nach Stanford geholt als Speaker. Und das war übrigens auch einer der besten Speaker, muss man sagen. Es gab eine große Kontroverse von Stanford selbst, also ich musste das rechtfertigen, weil er ja immer so ein bisschen auch, immer so, gut, aber die amerikanischen Gründer, ja, aber die Amis sind ja auch, machen ja auch alles Mögliche, aber das Image war so krass, ja, dass ich das wirklich rechtfertigen musste, ja, und er hat aber auch hart dann in der Klasse gesagt, you know what I recommend, ja, just quit the MBA and join us, ja, und so, okay, das war natürlich auch ein Schocker, ja, ich meine, wer sagt absolut das in Stanford, ja, also ich meine, ja. Also mega gut.
Aber das hat schon Eier, würde man sagen, ne?
Ja. Also da muss ich auch sagen, das war schon also krass. Gleichzeitig war er natürlich total immer, also er hat ja nie Ruhe gehabt, ne? Ist ja immer machen, immer am Ding. Und ich hatte also beide Seiten, ich war voll inspiriert und war teilweise auch ein bisschen geschockt, wie er dann da vor Ort auch noch, jetzt müssen wir was machen, Und ich so, ja, okay, ist mal easy, ja. Also enjoy mal, dass du hier bist, ja. Und das war kaum möglich. Also das war ein bisschen crazy Zeit. Und ja, man hat in Europa dann noch drüber gesprochen, das war natürlich Rocket Internet, das war natürlich Team Europe und die Zeiten noch, die da zu Ende gingen, nicht im negativen Sinne, aber so im Sinne von Plateau, ne, weißt du, was ich meine? Also es ist ja sehr stark extrem gewachsen und da ging es gerade so, war es etabliert und man hat aber drüber gesprochen und war inspiriert davon. Man hatte eine Generation an natürlich Gründerinnen und Gründern, die da drin waren. Und es gab dieses Modell des Entrepreneur in Residence, was wir dann mit Adventure auch übernommen haben tatsächlich. Also diese Vorstellung, man entwickelt Ideen sozusagen oder hat Ansatzpunkte in Märkten, man baut eine Firma, die aber nicht eine Lösung davon umsetzt, sondern baut eine Firma, wo Investoren dahinter stehen, die zentral wesentliche, also wie zum Beispiel IT-Development, Online-Marketing bereitstellt am Anfang. Das macht auch teilweise wirklich Sinn, auch bis heute. Und dann aber so eine sogenannte Entrepreneurs in Residence reinbringt, die sich Themen anschauen, testen und dann ausgründen, wenn es funktioniert. Ja. Und das haben wir praktisch dann auch gemacht. Also mit dem Insight aus dem Silicon Valley natürlich nochmal, also relativ technologisch angehaucht dann auch. Und gleichzeitig aber dann mit meinen Mitgründern, ja, dem Philipp Depierö und dem Christian, in dem Fall am Anfang auch spezifisch dann eben für den Mittelstand tatsächlich. Also Mittelstandslösungen bauen als da ausgegründete Startups, genau.
Der Philipp war ja vor 2-3 Monaten auch hier zu Gast im Podcast und hat aus der Zeit erzählt, hat er ja auch noch ein Buch über vieles geschrieben, was ihr da so bewegt habt gemeinsam. Und in der Zeit ging es ja viel um Digitalisierung, digitale Transformation. Und irgendwie habe ich heute in 2025 immer noch den Eindruck, dass wir das genauso noch brauchen, als ob wir da genau noch so sind. Es geht jetzt viel um AI und andere Überschriften, aber wir brauchen kulturell immer noch das.
Ja, genau. Also im Prinzip ja. Wir hatten natürlich einen großen Fokus auf das Thema neue Geschäftsmodelle. Also du musst dir vorstellen, wirklich Design Thinking und Lean Startup de facto, ja. Diese Capability aufzubauen bei unseren Kunden. Später wurde es ja ein Kundengeschäft. Am Anfang haben wir selber Startups ausgegründet und dann haben wir sehr stark Kunden betreut. Und das wird auch heute noch gebraucht. Ich glaube, was heute schon anders ist, dass wir wirklich über das Kerngeschäft sprechen. Also das war damals noch so Add-on. Und war auch sinnvoll. Und das war natürlich immer schon mit der Idee, für die Zukunft was aufzubauen. Fähigkeiten, aber auch Geschäftsmodelle. Ja, heute sind wir aber dabei, okay, dein Kerngeschäftsmodell, funktioniert das eigentlich überhaupt noch in 5 Jahren? Ja, oder wie musst du es eigentlich equippen, natürlich heute dann mit KI, aber auch mit vielen anderen technologischen Bausteinen, um wirklich wettbewerbsfähig zu bleiben im Kern. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, der schon besteht. Und ich finde, im Bereich Design Thinking und Startups sind die Firmen auch schon weiter. So ist nicht, die haben teilweise schon eigene Einheiten. Da wären wir mit dem gleichen Pitch nicht mehr so weit gekommen. Aber im Kern Geschäftsmodell, ich glaube, da gibt es unglaublich viel zu tun, ist aber auch ein bisschen schwerer. Ja? Aber dennoch, auch da gelten natürlich die gleichen Prinzipien wiederum. Ja? Insofern, also ich gebe dir einerseits recht, da ist noch extrem viel zu tun, aber ich glaube, es auch ein bisschen anders gelagert ist als damals.
Sind die Zeiten heute schwieriger?
Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie dann so, jeder sagt immer so, ach, früher und so. Naja. Ich glaube schon, dass es eine Zeit war, wo es eine Welle gab, ja, wo die einen getragen hat. Das muss man schon sagen. Also das ist auf allen Ebenen. Es kamen diese Themen hoch. Das Wirtschaftswachstum nach der Finanzkrise war da grundsätzlich. Wir hatten natürlich eine unglaubliche VC-Money im Markt. Das weiß ja jeder, also extrem. Ja. Das heißt, auch da das Thema Timing, sage ich mal. Es war eine Zeit, die einen getragen hat. Ich finde schon. Auch da war es schwierig. Ich meine, wir haben auch 3 Jahre kein Gehalt und 1-2 Mal insolvent fast. Also so ist jetzt auch wieder nicht. Das sind harte Zeiten und es ist nie einfach. Aber es gibt natürlich eben, man schwimmt ein bisschen weniger gegen den Strom oder die Strömung ist dann mal etwas härter, gegen die man anschwimmt. Also man springt aber immer gegen den Strom. Ne? Also wenn wir dabei bleiben bei dem Bild. Und ich glaube, momentan ist schon so, klar, also post-Corona ist es immer noch so, dass wir ja viele Fragen haben politisch, das ganze Thema VC Money, also Venture Capital ist, glaube ich, wird besser wieder, aber es ist aktuell, also man schwimmt gegen stärkeren Strom. Glaube ich, dass wir andererseits jetzt nach vorne blickend viele Chancen haben? Total. Also ich bin davon überzeugt, dass es auch wieder cool ist, jetzt anzufangen. Ja, wenn du jetzt das Richtige triffst und wieder dranbleibst und dann irgendwann das Timing triffst, dann kommst du wieder in einen Markt, der wieder besser wird, glaube ich. Ja.
Das ist eine schöne Überleitung zu dem, was ihr heute tut mit Brick. Ihr begleitet ja Gründer und Gründerinnen und Startups dabei, Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu etablieren, erfolgreich zu werden. Und da geht es natürlich auch darum, wo ist der Markt, wie sieht er aus, wie entwickelt er sich, mit welchem Timing gehen wir da rein. Stell uns doch mal vor, wie ihr da arbeitet und wie ihr da konkret unterstützt.
Genau, ja, also es ist Gott sei Dank auch relativ einfach zu beschreiben. Ich habe es ja schon der Mathilda erklärt.
Aber jetzt nochmal für die Großen.
Ja, also was machen wir? Wir sind im Prinzip ein Accelerator. Andererseits habe ich mich auch immer versucht, eigentlich zu trennen von dem Begriff, weil wir jetzt nicht so ein Standard-Accelerator-Programm oder sowas machen, sondern was machen wir? Wir suchen Startups in gewissen Zielfeldern, wie zum Beispiel im Bereich Energy, also Energiewende, liegt auf der Hand. Und wir bieten diesen Startups einen Connect rein in die Industrie und zu Investoren. Ganz einfach. Weil wir sagen, okay, was braucht ein Startup am Ende des Tages? Geld und Kunden. Ja, für Pilotprojekte, Prototypen im B2B-Bereich, im Deep-Tech-Bereich ist es nun mal ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass du es schaffst, diese ersten Kunden zu gewinnen. So, das heißt, wir schreiben dann immer in Batches natürlich Programme aus. Im Energy-Bereich, hey, pass mal auf, bist du ein Deep-Tech-B2B-Startup und bist du in der Phase, ja, ich habe einen ersten Prototypen, will jetzt erst Pilotprojekte machen, ungefähr in dieser Phase. Und dann bewirbst du dich bei uns, aber dann gibt's nochmal einen Check eigentlich, nämlich was sind jetzt eigentlich wirklich die 3-4 Key Challenges, an denen du jetzt wirklich arbeitest, gerade in den nächsten 3 Monaten. Weil was wir auf keinen Fall machen wollen, ist irgendein neues Thema aufmachen für das Startup oder irgendeine Schulung. In 2 Wochen ist dann das Sales Training, bitte kommt doch alle. Ich meine, wirklich, ist over. Ja, also das geht nicht mehr aus meiner Sicht. Das ist Zeitverschwendung für die Startups. Das heißt, dieses Startup nennt uns eben dann 3-4 Challenges und wir versuchen dann, also bevor das Programm startet, schon zu schauen, mit wem könnten wir das eigentlich matchen, dieses Startup, wen können wir selber einbringen, um dann wirklich 3 Monate an diesen Themen zu arbeiten und die wirklich zu akzelerieren und nicht neue Themen aufzumachen. Und dieser Check ist, glaube ich, das Wichtigste.
Also guckt ihr denn auch nochmal, ob es dann wirklich diese 3 Challenges sind? Also es kann ja auch sein, dass das nur eine eigene Wahrnehmung ist, sodass ihr das nochmal spiegeln solltet?
Das stimmt. Also ja, zum Teil ja. Ist natürlich schwierig, weil du musst dir vorstellen, es gibt ja sehr viel Bewerbung. Das heißt, dass wir das überhaupt machen, ist sozusagen schon on top. Ja? Das heißt, in der Auswahl des Startups ist es beschränkt, um ehrlich zu sein. Also es geht nicht in der Masse. Ja? Aber du hast schon mal ein grundsätzliches Gefühl für deren, du schaust dir eben an, dieses Startup, findet man überhaupt ein Match im Markt? Und können wir daran arbeiten? So, und dann zu deinem Punkt, natürlich am Anfang des Programms ist das Wichtigste, das total zu challengen, nochmal in sich. Also sind es überhaupt die richtigen Ziele, die richtigen Probleme, als was du genannt hast? Ne? Das ist der Startpunkt des eigentlichen Programms dann. Und da gibt es natürlich auch Änderungen, das ist ja klar. Ja? Aber ich muss sagen, in der Regel das Thema Kundeninvestor geht jetzt nicht weg, ja, sozusagen. Aber es gibt natürlich Themen, wo man nochmal justiert, nochmal einen Schritt zurück muss, nochmal sagt, okay, Moment mal, wie weit gehst du überhaupt in der Wertschöpfung? Also gerade in diesem Deep-Tech-Bereich ist häufig die Frage, bleibst du ein Softwareanbieter, willst dann Lizenzen an Anlagen vergeben, die das bauen, ja? Ich bleibe mal bei diesem Erdbeer-Vertical-Farming-Startup, ne, das entweder nur die Software stellt, damit dann Anlagenbauer diese Anlagen bauen und ihre Erdbeeren besonders gut aussteuern können, oder müssen sie die ersten drei Anlagen eigentlich selber bauen? Ja, solche Fragen sind zum Beispiel dann total fundamentale Fragen, wo es auch nochmal echt Änderungen gibt. Oder müssen sie eigentlich nach Singapur gehen, nach Asien, das dort machen? Hier macht es gar keinen Sinn. Ja, das passiert dann sehr schnell. Das ist aber auch unsere Aufgabe, dann eben mit Experten das zu evaluieren und das Startup da an diesen Stellen richtig zu steuern. Ja, genau.
Und das macht ihr von Essen aus, eurer Homebase dort. Kannst du uns den Namen Brick nochmal erklären? Wie kam es dazu?
Ja, Brick natürlich. Ja, also Brick ist natürlich, also dahinter steht natürlich eigentlich das englische Wort Brick mit I, ja, also Baustein. Wir haben ja immer gesagt, okay, wir wollen ja sozusagen, also unser visuelles Bild zeigt das auch häufig, wir wollen die Bausteine richtig zusammenbauen für so ein Startup. Ein Startup kreiert ja was, baut etwas, ja, hat verschiedene Bausteine und wir helfen dabei, die richtig zusammenzusetzen eigentlich. Das ist jetzt aber auch ein bisschen hergeleitet natürlich, das ist auch so, das ist auch der Hintergrund. Wir haben aber natürlich auch einfach geschaut tatsächlich, ja, mit diesen Begrifflichkeiten, was ist noch frei, was klingt eigentlich noch ganz cool. Und am Ende des Tages haben wir das auch einfach gefunden. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus, es gibt auch ein Content dahinter, ja, aber es ist auch heutzutage ein krasser Search-Domain, welche Brands sind schon vergeben und so weiter. Also wenn man ehrlich ist, ne, du musst den Namen auch irgendwie finden. Und wir waren am Schluss eigentlich happy, dass es wirklich aus unserer Sicht wirklich super angekommen ist, als die Marke, ja, und ein kurzer Begriff ist, den wir verwenden können, den wir aufladen können, wenn wir wollen, aber nicht müssen, ja. Und jedes Jahr sagen wir, müssen eigentlich einen Merch-Shop gründen, aber noch ist es nicht so weit, genau, ja. Also insofern, genau.
Ja, in der Startup-Szene ist es ja quasi normal und auch erwartet, dass es gute Hoodies gibt, ja, und Shirts, und dahinter steht natürlich die Identität und die Story, und das interessiert mich jetzt auch nochmal, Storytelling, das Thema Pitch. Ein Startup braucht ja einen guten Pitch. Also es muss auf den Punkt gebracht werden, worum es geht, welches Problem man löst, und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, was du da auch für Tipps nochmal mitgeben kannst, für die, die das vielleicht auch gerade erst entwickeln. Worauf kommt es an?
Okay, also ich glaube, sehr wichtig ist wirklich zu beschreiben, welches fundamentale Problem man eigentlich lösen will. Und zwar auch größer vielleicht als jetzt der erste Schritt, den man löst. Weil ein Investor, auch andere mögliche Partner sind eigentlich daran interessiert, also wenn ich jetzt auf die USA wieder blicke, in welchem Feld arbeitest du, an welchem sozusagen global galaktischen Problem willst du eigentlich arbeiten? Das wirklich auch aufzuladen, auch emotional zu sagen, hey, pass mal auf, daran arbeite ich. So, und mein Beitrag mit diesem Startup ist jetzt irgendwie an dem Punkt, dann kann man hier auch nochmal auf das konkretere Problem eingehen, aber nicht zu klein anzufangen. Ja, also zu sagen, pass auf, ich mache jetzt eine Lösung für genau diesen Use Case. Zu sagen, ja, okay, ist ja schön, dann komm mal wieder, wenn du einen Schritt weiter bist. Ja, und ich glaube, dieses Intro zu sagen, pass auf, mir geht es darum, ja, dass wenn jetzt, dass sozusagen meine Oma, unsere aller Omas zu Hause ordentlich betreut werden können und das ganze System muss einfach fundamental verbessert werden, sag ich mal, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann kannst du immer noch sagen, ich arbeite jetzt an dem Sensor für die Inkontinenz oder so. Ja, bei uns fängt aber der Pitch natürlich oft an mit, ich baue einen Sensor, ja, und dann geht es gleich schon technologisch sozusagen in ein Problem rein. Ich glaube, viele haben schon gelernt, dass sie natürlich das Problem zuerst nennen müssen, was ist eigentlich der Need, ja. Wenn du jetzt aber den Vergleich eben fragst, das kann man, wenn ich das so sehe, immer wieder noch viel mehr aufladen, finde ich. Also, what's the problem in einem einfachen Slide oder einem einfachen Wort? Und do you want to help me solve this problem? Ja, und dann muss ja erstmal jeder erstmal sagen, ja, okay, also das müssen wir echt lösen. Was machst du denn sozusagen? Muss eigentlich fast die Rückfrage sein. Und dann kannst du, glaube ich, konkret nochmal auf das eingehen. Also das ist eigentlich eines meiner Feedbacks. Das andere ist dann wirklich Hausaufgaben, finde ich manchmal im finanziellen Teil, also relativ schnell sozusagen die Unit Economics erklären zu können. Also relativ schnell sagen zu können, pass mal auf, mich kostet eine Kundenakquise wahrscheinlich das und pro Kunde werde ich im ersten Jahr das machen und dann über 5 Jahre den Wert generieren oder irgendwie sowas in die Richtung. Das finde ich, das machen die Amis schon auch gut, und man relativ schnell versteht, das ist eine große Ambition. Okay, du hast eine konkrete Lösung, kann man eh nicht einschätzen. Also was weiß ich, ob das jetzt funktioniert, dieser Sensor. Ja, aber dann zu sagen, okay, pass mal auf, ich habe da, das ist Geschäftsmodell in 1, 2, 3 Worten auch wirklich beschreiben zu können. Ja. Natürlich am besten dann über Traction, klar, das ist der nächste Punkt. Pitch, das ist aber wieder eine Timing-Frage, was vielleicht unterschätzt wird. Du musst natürlich diesen Pitch mit Traction kombinieren, weil der Investor kauft ja die Traction auch. Ja. Der sagt ja nicht, okay, du bist jetzt bei Zero und ich glaube dran, machen wir mal, sondern er will ja sehen, oh wow, jetzt gerade habe ich 10 Kunden ongeboardet, ich möchte aber jetzt 100 machen. Let's do this. Ne? Das heißt, den Pitch mit Timing auch mal nochmal zu hinterfragen, wie kann ich vielleicht auch so ein Traction herstellen? Also muss ich Marketingausgaben jetzt schon ausgeben oder sage ich, ich pitche das in 2 Monaten? Lass mich doch mal mein Online-Marketing vielleicht ein bisschen optimieren dahingehend, ja, dass vielleicht in dem Monat, in dem ich pitche, auch was passiert. Also das sind so Tipps im Praktischen dann. Ne?
Jetzt entstehen ja gerade in Deutschland in verschiedenen Regionen auch so spannende Startup-Zentren. Da gibt es natürlich die Leuchttürme in München, die TUM. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern entsteht auch gerade eine sehr spannende Szene. So mit der Überschrift Green Tech passiert da einiges. Seid ihr da im Austausch? Was ist so dein Eindruck?
Also, erstmal muss man ja sagen, bisher waren wir eigentlich relativ wenig im Austausch. Und das würde ich mal sagen, gilt für alle.
Okay.
Ja, also man kannte ja das Unternehmertum. Klar, kennt jeder, hat irgendwie auch Kontakte rein. Aber war man jetzt, also das ist meine Wahrnehmung, jetzt groß im Austausch unter den Regionen? Fragezeichen. Waren die Leute innerhalb der Region überhaupt wirklich in einem Austausch oder wurde da eh fragmentiert gearbeitet? Fragezeichen, sage ich
jetzt
mal.
Also geht noch was.
Ja, also ich, bitte?
Geht noch was.
Ja, also ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, wenn du da jetzt ein Jahr zurückgehst oder zwei, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, dass da extrem viel passiert ist jetzt, ja, und das ist ja eben Teil dieser vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannten Initiative Startup Factories auch, ist ja auch gebunden an ein Bundesprogramm, das ja darauf abzielt, auch solche Plattformen aufzubauen. Und ich glaube, innerhalb dieses Programms, das gilt auch für uns selbst, hat man es tatsächlich mal geschafft zu sagen, hey, Moment mal, wir wollen doch eigentlich nicht fragmentiert jeder sein eigenes Hüppchen bauen, sondern wir müssen eigentlich Startup Germany sozusagen nach vorne bringen.
Ja,
schon. Und ich muss sagen, mich hat es total inspiriert und sozusagen getriggert durch dieses Programm, gab es dann ja auch viel Austausch mit anderen Leuten, anderen Vorhaben in anderen Regionen und seitdem, muss ich sagen, sind wir auch viel besser im Austausch, ja. Jetzt ist es gerade eine Ausschreibungsphase, da war man also auch im Wettbewerb. Das heißt, man hat ja immer dieses Co-Petition-Thema. Aber ich muss sagen, das war super inspirierend. Und jetzt, ich habe wirklich das Gefühl, dass da ein Ruck nochmal durchgeht und die Region sich beim Thema Unternehmertum, Startup, gerade aus den Hochschulen heraus, da jetzt sehr, sehr viel passiert. Ja. In allen Regionen eigentlich, ja, de facto. Genau, und also, aber dein Punkt war eigentlich eher so in die Wunde. Ich finde eigentlich, ja, warum hat man es eigentlich schon vorher gemacht? Ne? Es brauchte halt diesen Trigger wieder mal, das Momentum, auch vielleicht Timing dann, dass alle es gleichzeitig machen, jeder auch daran glaubt, dass das was werden kann. Genau. Ja.
Ich habe ja auch mit einigen Leuten aus der Gründer- und Startup-Szene bei uns in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern gesprochen und ich hatte auch so den Eindruck, es ist echt eine Challenge, die unterschiedlichen Leute, also auch Stakeholder, an einen Tisch zu bekommen. Also du hast da so ein bisschen die Old Economy und Unternehmerverbände, Wirtschaftsförderer und so weiter. Dann hast du die Jungwilden, die Gründer und Gründerinnen. Dann hast du noch so Banken und Sparkassen, also verschiedene Player einfach, die auch eine unterschiedliche Agenda haben. Also die zusammenzubringen, da braucht es halt Netzwerker, Leute, die Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht auch sogar mal rausgekommen sind, vielleicht sogar mal den Kontinent verlassen haben. Also
ja,
dann ist es natürlich auch schön, wenn man übergreifend zusammenarbeitet, auch wenn diese Initiativen zusammenkommen, weil man kann ja viel voneinander lernen.
Ja. Also das ist ja meine Hauptmotivation. Ich habe den Begriff Startup Germany schon genannt. Für mich geht es wirklich darum, also es ist mir aber die Augen sind mir auch echt aufgegangen, muss ich auch selber zugeben, dass da wirklich jetzt eine Chance besteht, diese Leute, die das voran, und es sind ja auch nicht so viele, die jetzt die Zeit haben und den Fokus haben, diese Leistungszentren zu bauen, mit den Leuten zusammenzukommen und in den nächsten Jahren ja daran zu arbeiten, dass wir das Thema schaffen. Und mit dem Thema meine ich, dass wir nicht im Breitensport sozusagen bleiben, das ist eigentlich eine Metapher, die ich sehr gerne nutze, und überall Dinge tun, das ja wichtig ist. Im Breitensport ist natürlich extrem wichtig, ja, weil die Talente entdecken wir ja durch den Breitensport, um mal in der Metapher zu bleiben, ja. Aber was wir ja schaffen müssen, ist wirklich so Leistungszentren und ich sage immer, wie im Spitzensport eigentlich zu bauen, wo wir Talente identifizieren und die dann aber gebündelt und fokussiert groß machen können. Und da können wir jetzt nicht schon wieder gegeneinander konkurrieren, also wenn du jetzt über Energy sprichst, MV wird Energy ein Riesenthema sein, bei uns auch. Das müssen wir nicht gemeinsam machen, ja, wir müssen das eine Startup gemeinsam groß machen dann. Ja. Genau.
Angenommen, du hast einen Termin im Bundesministerium für Wirtschaft. Worüber sprichst du mit denen? Was wäre dein Appell?
Also, erstens, ich glaube, wir brauchen wirklich eine klare Agenda. Ja? Also zum Thema Unternehmertum, aber auch Technologien. Also was glauben wir, braucht unser Land und natürlich auch Europa? Das ist natürlich ganz stark verbunden, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Und gerade, wir haben es im B2C ja schon vermasselt, aber gerade im B2B, wenn da Plattformen entstehen oder KI-Modelle, Also wenn wir das nicht schaffen, ja, dann lösen wir, dann sind wir ja wirklich in Gefahr aus meiner Sicht. Wirklich. Und da geht es auch um Security und also wirklich um Probleme. Und das heißt also, eine klare Agenda zu setzen und zu sagen, das sind unsere Zieltechnologien, unsere Zielcases und dann eben auch natürlich weiterhin Kapital bereitzustellen, fokussiert für diese Cases. Und das ist aber ein Thema, das ich gerade eben schon angesprochen habe, dann eben nicht im Gießkannen zum Prinzip, okay, jeder Kreis kriegt dann halt 1 Euro, ja, sondern im Fokussierten auf die besten Spitzensportler. Ich bleibe mit diesem Bild, ja, wirklich, also wirklich immer weiter auch zu fördern, aber wirklich zu gehen auf die Spitze auch. Natürlich, nochmal, der Breitensport muss bleiben, der ist auch wertvoll, aber ich glaube, heute reden wir viel zu wenig über den Spitzensport, ja, beim Thema Gründen, weil wir auch keine klare Agenda haben. Ja, was wollen wir machen? Ja, machen wir jetzt irgendwie Hochspringen oder machen wir Marathon? Ja, also das glaube ich, das ist vollkommen unklar. Alles, da wird einfach nur gefördert. Es geht jetzt ein bisschen weit, Kritik, aber ich glaube, es wäre super und es wird jetzt auch gemacht und da sind jetzt auch diese Startup Factories, glaube ich, ein super erster Schritt zu fokussieren. Das wäre eigentlich erstmal meine Hauptmessage. Man kann natürlich ganz viel erzählen, aber da muss ich mich selber einarbeiten. Die machen ein paar Dinge auch richtig. Wie gesagt, das jüngste Programm halte ich zum Beispiel für wirklich sehr gut.
Ich hatte hier im Podcast mal den Frank Sieren zu Gast. Der ist Journalist, lebt in Peking schon seit vielen, vielen Jahren und berichtet in seinem Buch Shenzhen darüber, wie man also auch von staatlicher Seite investiert und diese Innovation überhaupt erst ermöglicht. Also insofern, es dürfte ruhig ein bisschen mehr bei uns werden, oder? Was Gelder angeht.
Genau, also ich glaube, es ist immer eine Abwägung. Ich bin auf der anderen Seite, ich bin immer super genervt, wenn Leute sagen, ja, warum gibt der Geld nicht mehr der Staat nicht mehr Geld, etc. Also es kann natürlich nicht so sein, dass wir jetzt uns vom Staat abhängig machen. Das ist, also möchte ich nur auch einmal vorab schicken. Wir müssen es schon selber schaffen, privatwirtschaftlich, aber es gibt eben Themen, richtig, wo dafür ist ja dann auch, nur dafür sind ja auch Staatsförderungen da, wo wirklich Marktdinge noch nicht funktionieren und wo man mit einem einmaligen Anschub Lücken füllen kann, um dann ein System zu schaffen, das dann aber von sich alleine wieder funktionieren muss. Ne? Das ist mir schon auch wichtig. Also wir können kein System aufbauen, wo dauerhaft der Staat da irgendwie immer Geld geben muss. Das ist ja manchmal schon ein bisschen die Vorstellung. Aber ja, da gebe ich dir wiederum recht, eben mit einem klaren Agenda, mit einer klaren Agenda, mit einem klaren Ziel, dann zu sagen, okay, da ist jetzt eine Lücke, da geben wir jetzt wirklich mal einen richtigen Booster rein. Genau. Und ich glaube, das fände ich wirklich sehr gut. Mir eben nur wichtig, nicht zu verwechseln mit dauerhaft soll der Staat einfach immer viel Geld geben. Also da laufen wir, glaube ich, dann in andere Ineffizienzen rein. Ne? Genau.
Mich würde nochmal interessieren, wie du die geopolitische neue Situation so bewertest mit Hinblick auf Startups. Also es kann ja auch eine Chance sein, denn jetzt wollen natürlich auch immer mehr Unternehmen, aber auch Kommunen zum Beispiel, unabhängig werden von amerikanischer Software. Ich habe jetzt kürzlich gerade erst was über Stadtwerke Lübeck oder was Hamburg gelesen, die gesagt haben, wir wollen nicht mehr mit Microsoft arbeiten, sondern wir wollen mit deutscher oder europäischer Software arbeiten. Insofern vielleicht auch eine Chance, hier die richtigen Lösungen zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Und ja, da anders vorwärts zu kommen jetzt.
Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber grundsätzlich vom Timing her ist es natürlich die Chance, generell zu sagen, wir müssen einerseits resilienter werden und unabhängiger werden. Ja, das gilt im Softwarebereich, gilt aber auch vor allem zum Beispiel im Bereich Energie. Ja, das heißt, diese auch mehr in dezentralen, lokalen, regionalen Lösungen zu denken, das ist auf jeden Fall, das, wenn wir zum Thema Timing wiederkommen, ein gutes Timing, ja, diese Dinge zu überlegen. Ich glaube, die große Frage ist jetzt natürlich, wie schafft man trotzdem einfach super Systeme? Weil wenn natürlich jeder sein eigenes kleines System baut, oh Gott, da möchte ich gar nicht wissen, was da rauskommt. Ja? Also deswegen, das sehe ich natürlich auch kritisch gleichzeitig. Ja? Das heißt, auch hier ist, okay, jetzt sind wir wieder beim Thema. Hier wäre zum Beispiel die Frage, ist es so, dass wir eine Top-Software brauchen für den kommunalen, keine Ahnung, Verwaltung, Verwaltungsbetrieb. So, wenn das halt ein Thema ist, dann müssen da Top-Leute drauf, die müssen wirklich top-institutiert sein, da muss zum Beispiel ein Staat dann investieren. Aber wenn das jetzt jede Kommune macht, dann mache ich mir schon auch eher Sorgen, ja, muss ich jetzt sagen. Also wenn die Kommune jetzt wiederum sagt, wir sind jetzt mal in unserem Einkauf, fokussieren wir uns auf europäische Startups oder Softwareanbieter, das finde ich natürlich auch wiederum gut auch. Ja. Also klar, auf der Einkaufsseite kann jede Kommune viel machen. Man muss halt nur immer aufpassen, muss halt schon das beste System sein, weil sonst sagen wir als Bürger ja wieder, ja super, habt ihr selber gemacht, aber niemand will das nutzen. Ja? Oder ist es zum Beispiel auch beim Thema Cybersecurity heutzutage, ich meine, da musst du halt globale Top-Standards bedienen, sonst sind die Daten sofort weg. Ich meine, wir kämpfen ja gegen absolute Top-Kräfte weltweit, die unsere Daten wollen und uns Böses tun wollen. Das muss einem klar sein. Also wir haben ja einen ongoing Krieg im Hintergrund. Das kann man nicht anders sagen. Das kriegt zwar keiner so richtig mit, aber auch in der Online-Welt gibt es ja nur Attacken. Also ich habe das ein bisschen, sorry, ich komme jetzt hier emotional in das Thema rein. Deswegen, ich finde es gut, dezentral zu denken, unabhängig regional, aber wir müssen natürlich schauen, dass es trotzdem Spitzenlösungen sind. Weil sonst bringt uns das dann auch nichts mehr. Unabhängig gehen aber ein. Ja, also das, ja, wollen jetzt wirklich auch keiner.
Ich meine, es ist ja in den letzten Jahren schon viel passiert. Ich habe hier zum Beispiel mal mit dem Gründer von Concept Board im Podcast sprechen können, die ja sehr davon profitiert haben, dass gesagt wurde, wir brauchen eigentlich eine DSGVO-konforme Alternative. Und sie waren eigentlich mehr als eine Alternative. Sie waren sogar sehr früh dabei, noch vor Miro, glaube ich. Und so gibt es ja auch ein deutsches Trello, also Meistertask ist da so eine Geschichte. Es gibt auch noch weitere Lösungen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Abschließend würde ich gerne nochmal von dir wissen, wie arbeitest du? Wie bewältigst du deinen Workload? Wie lernst du? Mhm. Gib uns gerne mal so ein bisschen Einblick in deine Arbeit.
Ja, gerne. Also wie arbeite ich? Ich glaube, ich habe relativ viel gelernt tatsächlich in dieser Wachstumsphase von Adventure und auch danach. Zu delegieren und abzugeben. Ne? Nicht zu delegieren im Sinne von, das mache ich nicht, sondern wirklich zu verstehen, was muss ich jetzt wirklich machen. Ne? Also, und ich glaube, ich arbeite generell so, dass ich lieber ins Risiko gehe und Dinge abgebe. Also ein Risiko in dem Sinne, dass man es dann selber nicht macht. Ne? Also das ist ja doch immer so die
Natur. Also selbst wenn man es selber macht, ist es ja ein Risiko, weil man weiß ja nie so hundertprozentig.
Nee, genau. Also erstmal kann ich ja selber auch nicht alles. Ich rede jetzt natürlich auch nur von Dingen, die ich auch selber machen ist, also könnte. Natürlich, wenn ich jetzt ums Design geht, also okay, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Das kann ich ja gar nicht. Ja, so. Also deswegen, aber man hat ja immer zu viele Aufgaben auch im Kernbereich. Darum geht es mir eigentlich. Das heißt, also ich glaube, ich bin sehr davon geprägt, Themen im Team zu lösen und Themen auch wirklich sehr schnell zu delegieren. Und dann erst reinzugehen, wenn es nicht klappt. Es ist schon ein anderer Modus, weißt du? Also hier sind wir wieder bei sozusagen Delegation oder Teamwork is more important than control sozusagen. Ja, vorhin war das Speed das Thema jetzt. Das heißt also eher erstmal Vertrauen machen lassen, dann schauen, wenn es nicht klappt. Ich glaube, das so könnte man es vielleicht besser ausdrücken, wenn man es über das Thema Vertrauen delegieren, das ist eigentlich fast ein bisschen negativ belegt, in Deutschland halt wieder, aber okay. Also erstmal Vertrauen abgeben, machen lassen, dann eingreifen, wenn es vielleicht mal nicht gut läuft oder wenn ich helfen muss oder wie auch immer. Ne? So, also das ist ein grundsätzlicher Arbeitsstil, der mir sehr viel hilft, weil sonst ich einfach immer viel zu viel zu tun hätte. Ja, und dann auch zu verstehen natürlich, dass man eben auch nicht alles machen kann. Also tatsächlich geht es schon auch darum, finde ich, es extrem zu fokussiert zu arbeiten. Also sich wirklich zu überlegen, was kann ich jetzt in der Woche sehr gut schaffen und nicht, welche tausend Dinge kann ich mittelmäßig schaffen. Also das ist ein Thema, ich weiß, du willst vielleicht ein bisschen konkreter wissen, wie ich arbeite, aber ich glaube, diese Themen beschäftigen mich halt. Ja. Diese Priorisierung der Themen. Und wenn das mal gemacht ist, ja gut, dann habe ich ein ganz breites Spektrum. Ja. Ich habe natürlich viele Meetings, logisch, ja, wo ich sozusagen in meiner Rolle jetzt als Gründer und Geschäftsführer natürlich sehr meetinglastig unterwegs bin, so sei es, sage ich mal, mit den Universitäten, mit Politikern. Heute ist zum Beispiel die Frau Neubauer, die Wirtschaftsministerin praktisch von NRW ja bei uns im Haus. Ja. Das heißt, es sind natürlich solche Arten von Termine. Ich mache dann wieder Sprints, also zum Beispiel jetzt in dem Rahmen des Antrags für die Startup Factories, da muss ich dann wirklich echt schreiben, da muss ich den Antrag ja mitschreiben und kalkulieren in Excel. Das passiert dann aber immer in sogenannten Sprints. Ja? Also im Wesentlichen ist es, glaube ich, generell so, dass ich generell eigentlich immer in Sprints arbeiten muss. Ich bin zum Beispiel so ein Typ auch, ich muss mich mal total fokussieren. Ich bin super schlecht darin, mir alles zu merken. Ich kann mir zum Beispiel auch keine Geburtstage merken. Ich bin einfach ultra schlecht. Ja? Ich vergesse immer, ich vergesse Termine manchmal. Ich bin total unordentlich. Ja? Aber wenn ich eine Sache mir vornehme, dann mache ich, glaube ich, die relativ gut sozusagen. Und so muss ich halt auch arbeiten. Es gibt dann wieder komplementäre Leute, die können halt genau das andere. Ja? Und die brauche ich im Team. Ja? Also sonst würde ich die Hälfte vergessen. Ja? Ja, ich weiß, es ist keine so konkrete Antwort, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch sehr, sehr variabel, sehr zeitbezogen, sehr timingbezogen, was ist gerade notwendig. Genau.
Mit all den Erfahrungen, die du schon gemacht hast, was würdest du sagen, was ist deine Superkraft?
Also ich glaube, meine Superkraft ist die Kombination wirklich, also meine Superkraft ist im Wesentlichen Storytelling, ja, kredibles Storytelling und kredibel oder wirkungsvolles Storytelling. Und da sage ich mal zwei Komponenten, die das befeuern, ist einerseits aus meiner Sicht sozusagen kreative Empathie, nenne ich das immer, also wirklich zu verstehen, okay, um was geht's und auch Lösungen kreativ zu denken. und das gepaart mit eigentlich einer Analytik. Ja? Und dann auch wirklich zu liefern, Zahlen zu liefern oder Logiken, Mechaniken, was du brauchst. Also kreative Empathie würde ich halt Nummer eins setzen und das gepaart mit der Analytik. Aber am Ende des Tages münzt es halt in den Storytelling, die Leute mitnehmen können, überzeugen können. Ja? Natürlich, das Thema Liefern gehört dazu, aber das ist halt Superkraft, ich liefere, man kann so sagen. Ja? Das stimmt zwar, aber ich würde nicht sagen, meine Superkraft. Ich glaube, es ist das Wichtigste, ja, diese Komponenten an den Start zu bringen, um dann was bewegen zu können und umsetzen zu können, die richtigen Leute zu finden, zu rekrutieren, zu motivieren. Ja, da geht halt ohne Storytelling relativ wenig.
Ja. Ja, schön, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast in deine Story und in eure Arbeit. Wir verlinken selbstverständlich alles in den Shownotes, also check das mal aus. Was kannst du abschließend noch mit uns teilen?
Ja, also mir ist erstmal wichtig, dass jede Person, die was bewegen will und vielleicht sagt, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, es anpackt, ne? Und auch die Chancen bekommt, anzupacken. Das ist ein High-Level-Punkt, aber ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, die wirklich in sich spüren, den Antrieb, was zu bewegen und die Welt besser zu machen, da müssen wir alle dran arbeiten. Das fängt bei den Kindern an, wie du es gesagt hast, geht zu den Studenten und dann bis hinten auch ehrlicherweise zu Seniorenarbeitskräften. Ja, da müssen wir alle dran arbeiten, dass diese Menschen aktiv werden, dass ihnen geholfen wird und wir mit denen gemeinsam die Zukunftslösung bauen können, die dann eben gebraucht werden.
Cool. Schön, dass du da warst. Dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
Du, vielen Dank dir. Mach's gut.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Philipp Herrmann von Brick. Checkt bitte die Shownotes und verlinkt euch mit Philipp auf LinkedIn, besucht die Webseite von Brick und checkt auch mal den Instagram-Kanal. Außerdem kann ich euch natürlich nur empfehlen, auch mal meine Website zu besuchen, gabrielrath.com. Dort gibt es also Informationen zu meinem neuen Storytelling-Sparring. Dort gibt es Informationen zu diesem Podcast, auch für euch die Möglichkeit, an Bord zu kommen als Sponsor und Werbepartner. Wenn auch ihr die Zukunft der Arbeit mitgestalten wollt mit eurer Company, dann kommt auf mich zu und lasst uns gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Wir können Live-Podcasts machen, wir können eure Story hier im Podcast erzählen und ich habe ein schönes Pitch-Deck über diesen Podcast. Wer hört zu? Wie viele hören zu? Was sagen andere? Welche Brands waren hier schon zu Gast oder auch schon Werbepartner? Dann schicke ich euch das gerne einmal rüber. Außerdem bin ich als Keynote-Speaker unterwegs zu dem ganzen Thema Zukunft der Arbeit. Meine brandneue Keynote ist jetzt auch da. Ich habe sie auf der Zukunft Personal kürzlich sozusagen Premiere feiern lassen. Sie heißt Reinventing Yourself in a World of AI. Wie können wir uns neu erfinden und unsere Geschichte neu erzählen? Wie können wir KI auch als Toolset, als Werkzeugkasten nutzen? Und ich glaube, das ist heutzutage wichtiger denn je, dass man sich Gedanken über seine Geschichte macht, wo komme ich her und vor allen Dingen aber auch, wo will ich hin, welche Geschichte möchte ich schreiben. Das ist sowohl für einzelne Personen wichtig für uns alle, als auch für Unternehmen natürlich und genauso für Kommunen, genauso für Regionen. Also wir alle sollten uns viel mehr über Kommunikation Gedanken machen und da würde ich euch sehr gerne helfen. Außerdem könnt ihr mich buchen als Moderator für eure Veranstaltung, für euren Workshop. Ich moderiere also nicht nur diesen Podcast sehr gerne, sondern tut das auch in anderen Zusammenhängen. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr also auch mit mir zusammenarbeiten. Ich bin jetzt immer mehr auch als Kommunikationsberater unterwegs und möchte das auch im Herbst dann ausbauen. Dazu wird es auch bald nochmal eine Nachricht von mir geben. Ich habe auch beschlossen, mehr zu teilen über meine Journey, über meine Reise, die tatsächlich ja auch mit meinem eigenen Lernen zu tun hat. Und dazu habe ich jetzt einen Newsletter gestartet, der Storytelling-Newsletter von mir, den könnt ihr auf Substack abonnieren, packe ich euch auch in die Shownotes. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Newsletter abonniert und das Ganze supportet. Überhaupt freue ich mich, von euch zu hören. Schreibt mir doch mal Nachrichten über meine Website, über LinkedIn. Es gibt auch noch einen Instagram-Kanal. Da gibt es dann auch immer noch Video-Footage von diesen Podcasts, manchmal auch komplette Podcasts. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mich dort zu kontaktieren. Es gibt darüber einen YouTube-Kanal darüber hinaus. Es gibt auch noch einen TikTok-Kanal. Ich probiere auch so ein paar Sachen aus. Und überall könnt ihr gerne reagieren. Und das Ganze ist ja nicht nur für mich da, sondern für euch. Und von daher, ja, lasst mich gerne wissen, wie es euch gefällt. Wenn ihr noch Ideen habt, mit wem ich hier sprechen sollte, worüber, gerne zu mir. Und so sind auch schon viele Folgen zustande gekommen. Nicht immer klappt's, aber schon echt viel ist so ja, in die Wege geleitet worden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen so ganz allmählich schon auf die 350. Folge zu. Der Begriff New Work mag etwas ausgelutscht sein mittlerweile, aber das große Thema Arbeit ist es noch lange nicht. Wir sehen immer noch sehr, sehr viele Menschen, die sehr unzufrieden sind, und wir haben immer noch so viele Menschen, die ihre Potenziale nicht entfalten. Und das ist wirklich wichtig, glaube ich, dass wir das jetzt in Deutschland langsam mal checken, dass wir nur so vorwärts kommen werden, auch in Richtung Startup Germany, das, was der Philipp Herrmann heute erzählt hat, wenn wir die Potenziale nutzen, die da sind. Und darüber müssen wir reden, über neue Ideen, neue Fragen. Und dazu soll auch dieser Podcast New Work Chat eben da sein, das mal mit neuen Perspektiven anzugehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße aus Rostock City, Mecklenburg-Vorpommern. Wir hören uns dann am Freitag schon wieder mit der nächsten Episode. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.